So, Raphael, schön, dass du heute da bist.
Ja, gerne.
Ich habe ja eben schon kurz gesagt, dass du in der FEG in Neuss als Pastor tätig bist. Und ich würde dich gerne so ein kleines bisschen einmal vorstellen. Vielleicht kenne dich schon viele, manche aber noch nicht. Und meine erste Frage ist, seit wann bist du dort und was sind deine Hauptaufgaben?
Seit wann bin ich dort? Ich bin Ende 2014 nach Neuss gezogen, um Gemeinde zu gründen. Ich kannte Neuss nicht, kannte niemanden in Neuss. Und dann haben wir angefangen, Gemeinde zu gründen, wie ihr auch vor, ich kann mir nicht erinnern, wann ihr angefangen habt. Genau, dann hat sich was entwickelt und meine Hauptaufgaben momentan sind alles, was so ein Pastor macht. Und nebenbei arbeite ich als Klinikseelsorger für Senioren, Erwachsene und Kinder.
Also nicht zu wenig zu tun, könnte man sagen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und was machst du am allerliebsten, wenn du gerade nicht bei Gemeinde oder Seelsorge mit dabei bist? Was machst du gerne in deiner Freizeit?
Boah, muss ich gestehen, im Moment schlafen. Ich habe zwei kleine Kinder.
Oh, ich
die eine schläft noch nicht durch und der andere wacht regelmäßig auf. Also ich genieße es gerade einfach zu schlafen.
Mhm. Ja.
So ganz langweilig, aber gerade tut's gut.
Ja. Gerade bei diesem Guttun, da hätte ich jetzt noch so ein paar Aussagen für dich. Und du musst einmal bitte gucken, was von den beiden trifft auf dich zu. Mhm. Spaziergang im Grünen oder gemütlich auf der Couch?
Sonnenspaziergang im Grünen, momentan gemütlich auf der Couch.
Mhm. Ich glaube, die nächste Frage ist auch relativ klar schon. Ausschlafen oder früh aufstehen und den Morgen in Ruhe genießen?
Oh, dann den Morgen in Ruhe genießen. Weil dann noch nichts los ist.
Oh,
wenn so diese Zeit zwischen 4 und 5 vielleicht, wo niemand wach ist, das ist auch eine großartige Zeit. Also.
ja, ab 5 Uhr wird es dann langsam trubelig, ne?
Ja, genau. Deshalb, also dann würde ich sagen, dann lieber nicht ausschlafen, weil dann ist den ganzen Tag über was los. Dann lieber zwischen 4 und 5 einfach mal Zeit. Das ist ein Träumchen.
Ja, das ist ja. Wenn es dann noch später wäre, wären noch mehr Träumchen.
Ja,
ne? 7 und 8 wäre auch okay. Naja, man darf ja noch hoffen.
Kommt auch irgendwann in der Teenagerzeit vielleicht.
Und die letzte Frage: Süßes Dessert oder herzhaftes Lieblingsessen?
Oh, das ist spannend. Dann das Herzhafte.
Verrätst du auch was?
Boah, habe ich gar nicht. Es gibt ganz viel, was ich super gerne esse. Und was ich super gerne ausprobiere, gerade auch Sachen, die ich noch nie vorher gegessen habe. Also das einfach mal so ausprobieren. Okay. Aber das lieber als was Süßes. Also okay. Kuchen ist gar nicht so, esse ich auch, aber würde ich jetzt nicht.
Nicht bevorzugen?
Nö, muss nicht.
Dankeschön, lieber Raphael, dass wir dich so ein kleines bisschen kennenlernen durften. Und ihr werdet sicherlich nachher noch Zeit haben, die eine oder andere Frage zu stellen, wie es sich morgen um 4 Uhr oder sowas anfühlt. Und sonst würde ich jetzt gerne noch für dich beten, für die Predigt.
Danke dir.
Gott, und ich bitte dich, dass du deine Gegenwart jetzt hier deutlich machst. Ich bitte dich, dass du Raphael ganz viel Ruhe schenkst, gute Worte, die von dir kommen, und uns offene Herzen, diese Worte zu empfangen. Bitte segne du ihn in das, was er vorbereitet, dem, was er vorbereitet hat, und in dem, was er heute sagt. Amen.
Amen. Danke dir.
Danke dir.
Genau. Ich habe der Andi gefragt, was so ansteht bei euch, ob ihr eine Predigtserie habt, wo ich mich dranhängen soll oder was anderes machen soll. Er hat gesagt, mach, was du willst. Wir hatten aber gerade eine Predigtserie zum Thema Heilung. Habe ich gesagt, okay, das ist spannend. Und ich dock da mal ein bisschen an mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament, eine typische Heilungsgeschichte von Jesus. Wahrscheinlich hast du dich schon mal im Kindergottesdienst oder im Religionsunterricht oder wo auch immer gehört. Wenn nicht, lass dich einfach drauf ein. Du kannst mitlesen aus Markus 5, ab Vers 21, wenn du dein Handy rausholen willst oder die Bibel. Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an: Meine Tochter liegt im Sterben, komm und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genützt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in die Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand hier berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in die Menge herum, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glauben hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Während Jesus noch mit ihr redete, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagte sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Er wandte sich zu dem Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten, glaube nur. Dann ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kam und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und wie die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein und sagte zu ihnen, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Das Kind ist nicht tot, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und der Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita kum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen, und er ordnete an, den Mädchen etwas zu essen zu geben. Eine Geschichte aus dem Neuen Testament, 2 Heilungen, eine Menge von Menschen, und ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Geschichte geht. Was dir an Ideen, was dir an Gedanken, was dir an Gefühlen hochgekommen sind, als du diese Geschichte gelesen hast oder gehört hast. Ich habe gemerkt, als ich mich auf diese Geschichte eingelassen habe, mich hat die Geschichte am Anfang total wütend gemacht. Denn da ist Jesus und das ist so eine beginnt wie so eine typische Jesus-Geschichte. Da ist Jesus und zu ihm kommt ein Mann, Jairus, ein Synagogenvorsteher. Das war jemand, der war in einem Dorf für die Gottesdienste und auch für andere Versammlungen zuständig. War bekannt, war auch ein bisschen wohlhabend auf jeden Fall. Und er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich brauche deine Hilfe. Hilf meiner Tochter, die liegt im Sterben. Die ist dabei, ihren letzten Atemzug zu tun. Was macht Jesus? Jesus sagt, klar, ich lasse mich drauf ein und geht mit. Aber sobald etwas anderes passiert, sprengt Jesus jede Erwartungen. Die Erwartung wäre ja, meine Erwartung an diese Geschichte war, okay, Jesus geht dahin und heilt die Tochter von Jairus. Aber da kommt mittendrin diese Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt, also an irgendwelchen Menstrualblutungen, die 12 Jahre andauerten. Also ich bin Mann, habe davon keine Ahnung. Ihr Frauen kennt euch da besser aus, was das bedeutet. Auch wenn es nicht, sehr wahrscheinlich bei euch nicht 12 Jahre am Stück dauert. Und was macht Jesus? Jesus unterbricht den Weg zu dem Synagogenvorsteher nach Hause, um die Tochter zu helfen, um der Tochter zu helfen, um sich mit dieser Frau zu beschäftigen. Und wie gesagt, ich arbeite auch im Krankenhaus und da ist es klar, wenn es wird immer entschieden, was wird zuerst gemacht. Und die Regel lautet, what kills first, treat first. Also das, was am gefährlichsten ist und behandelbar ist, das muss zuerst behandelt werden. Und Jesus macht genau das Gegenteil. Da ist eine Frau seit 12 Jahren chronisch krank und vielleicht kennst du das, chronisch krank zu sein. Und dann ist das nicht böse gemeint, aber diese Frau hätte auch einfach mal 2 Stunden warten können. Aber Jesus nimmt diese Frau so ernst, dass er sagt, ich konzentriere mich erstmal auf dich, bevor ich mich auf das Kind konzentriere, obwohl die Gefahr besteht, dass es stirbt. Erwartungen an Jesus werden über den Haufen geworfen. Aber Jesus enttäuscht Erwartungen nicht einfach nur so, um Erwartungen zu enttäuschen, sondern er hat einen Grund darum, warum er es tut. Und vielleicht erlebst du gerade in deinem Leben auch, dass du etwas von Jesus erwartest. Jesus drängst, wie der Jairus Jesus gedrängt hat, komm jetzt endlich mit, meine Tochter stirbt. Vielleicht ist bei dir etwas, was du von Jesus erwartest und Jesus erfüllt diese Erwartung nicht. Dann darfst du eins von dieser Geschichte mitnehmen. Jesus enttäuscht Erwartungen nicht ohne Grund. Denn Jesus hat einen Grund, dass er sich so um diese Frau kümmert. Diese Frau hatte das Anliegen, gesund zu werden. 12 Jahre litt diese Frau nicht nur an Blutungen, sondern das hatte für sie extreme Konsequenzen. Wenn damals in der antiken Kultur galt es, wenn eine Frau blutete, galt sie als unrein. Das bedeutet, sie durfte keine Menschen berühren, sie durfte nicht von Menschen berührt werden und alles, was sie berührte, galt als unrein. Ihre Krankheit war, in Anführungszeichen, ansteckend, obwohl sie nicht ansteckend war. Und das hat diese Frau 12 Jahre lang erlebt. Die Frau hat 12 Jahre lang erlebt, dass Menschen sich von ihr abgewendet haben. Dass Menschen gesagt haben, bleib mir weg. Die Frau hat 12 Jahre lang erlebt, dass sie an keinem Gottesdienst teilnehmen durfte. Die Frau hat 12 Jahre lang erlebt, dass sie kein Mensch berührt hat. Und lass es mal auf der Zunge zergehen. Man weiß nicht, ob diese Frau Kinder hatte oder einen Mann hatte. Selbst wenn sie einen Mann hatte, wird er sie höchstwahrscheinlich verlassen haben. Und wenn sie Kinder hatte, durfte sie ihre Kinder seit 12 Jahren nicht berühren. Nicht in den Kopf streicheln, nicht in den Arm nehmen. Sie war vollkommen isoliert. Das hat ihr Leben ausgemacht. Diese Krankheit hat ihr Leben ausgemacht. Und deshalb sehnt sie sich so sehr nach Gesundheit. Und sie macht sich auf und geht dieses Risiko ein. Sie ist bekannt und geht in diese Menge von Leuten rein, drängt sich so ein bisschen illegalerweise dazwischen her und hat den Glauben und hat die Hoffnung, wenn ich dieses Gewand von Jesus, wenn ich das, was er so anhat, nur unten berühre, dann habe ich die Chance, gesund zu werden. Dann habe ich die Chance, dass mein Leben wieder neu starten kann. Und das nimmt sie auf sich. Sie geht dahin und fasst es an und merkt plötzlich, okay, es hat sich was geändert. Ihr Wunsch ist erfüllt, ihre Erwartungen sind erfüllt. Und was macht Jesus? Jesus stoppt erstmal alle Leute. Sagt, stopp, was ist hier los? Irgendjemand hat mich berührt, ich habe es gemerkt, hier ist etwas passiert. Mitten auf dem Weg zu der Tochter von Jairus macht er erstmal Pause. Und stellt diese, in Anführungszeichen, bescheuerte Frage, wer hat mich berührt? Jeder von euch kennt Karneval, kennt das Stadion. Wenn du auf dem Zug bist oder im Stadion bist, du wirst immer irgendwie berührt werden. Und genau das war die Situation, in der Jesus war. Es waren Menschen um ihn herum, es war ein Gerangel. Er wurde dauernd berührt. Und seine Jünger konnten es nicht verstehen und sagen, was fragst du danach, wer dich berührt hat? Jesus sagt, es ist wichtig zu wissen, wer mich berührt hat, weil es nicht nur darum geht, dass diese Person gesund wird. Und das ist der Grund, warum Jesus Pause macht. Das ist der Grund, warum Jesus das Leben von der Tochter des Jairus aufs Spiel setzt, um dieser Frau zu begegnen und nicht nur die Erwartung zu erfüllen, dass sie gesund wird, sondern tiefere Heilung zu schenken, eine neue Identität zu schenken. Diese Frau, die seit 12 Jahren niemanden berührt hat, immer ausgegrenzt war, für die ihre Krankheit ihr Leben war, sie ausgemacht hat, du bist doch die, die blutet, kriegt plötzlich eine Wertschätzung, die sie seit über 12 Jahren nicht erlebt hat. Dass Menschen Pause machen und der Meister Jesus, der für sie ein Meister war und von dem sie so viel erwartet hat, der guckt sie an und nennt sie meine Tochter. Nennt sie nicht du Blutende, sondern er nennt sie meine Tochter. An keiner anderen Stelle im Neuen Testament nennt Jesus eine einzelne Frau einfach meine Tochter. Das ist die einzige Frau, die von Jesus gesagt kriegt, du bist meine Tochter. Und er spricht dir etwas zu. Nicht deine Krankheit, nicht das, was dich bis jetzt ausgemacht hat, bestimmt dein Leben, sondern ich bestimme dein Leben. Ich gebe dir eine neue Identität. Und das darfst du jetzt ganz persönlich auch für dich hören, weil das ist das, was zentral ist für das Neue Testament, für die ganze Bibel. Dass Gott uns eine Identität gibt, die unabhängig davon ist, ob wir krank sind oder gesund sind. Eine Identität, die nicht davon abhängt, ob wir gut performen oder schlecht performen. Eine Identität, die nicht davon abhängig ist, was andere Menschen über dich denken, sondern eine Identität, die davon bestimmt ist, dass Gott, der Schöpfer des Universums, zu dir sagt, du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Das ist das, was die Bibel an anderer Stelle damit beschreibt, dass wir als Menschen adoptiert sind von Gott. Mit allen Rechten und Pflichten ins Göttliche aufgenommen wurden. Eine Identität, die unser Leben bestimmt, die unser Leben auf eine Grundlage setzt, die uns nichts anderes geben kann. Und ich weiß nicht, wie es dir in deinem Leben geht. Ich weiß nicht, womit du deine Identität bestimmst, wer du bist. Bist du das, was du leistest? Bist du das, wie gesund du bist? Bist du das, was die Leute von dir denken? Bist du das, was du selber von dir denkst? Ein Bekannter von mir hat mir mal dieses schöne Experiment gegeben. Und das kannst du mal für dich machen, wenn du möchtest, mal zu gucken, wie du auf Kritik reagierst. Wenn dich jemand kritisiert, berechtigterweise, du hast einen Fehler gemacht, das wirklich was in den Sand gesetzt oder sonst irgendwas, wie reagierst du darauf? Und das kann dir ein Stück weit zeigen, was du für eine Identität bei dir siehst. Es gibt Menschen, die, wenn sie kritisiert werden, zurückschießen. Wenn man gesagt hat, hey, das war richtig bescheuert, was du da gemacht hast, dann sagen, nee, stopp, nicht. Du hast damals. Oder, nee, war ich nicht. Die andere ist schuld. Oder sonst irgendwas. Menschen, die die direkt zurückfeuern, die alles rausholen, was sie rausholen können, um ihr Bild von sich selber zu verteidigen. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben. Vielleicht geht es ja auch anders. Im anderen Extrem gibt es Menschen, die das, was sie hören und wenn sie einen Fehler machen und das auch gesagt kriegen, die das so tief verletzt, dass ihnen das den Boden unter den Füßen wegreißt. Die plötzlich nicht mehr eine Person sind, die einen Fehler gemacht hat, sondern die plötzlich zu diesem Fehler werden. Ich habe letztens erlebt, bei einer Person, die einen Fehler gemacht hat, war ich kaum so schlimm. War ein bisschen nervig, hat auch dann nachher einiges an Aufwand gekostet, diesen Fehler wieder gut zu machen. Aber diese Person ist in Tränen ausgebrochen, als sie diesen Fehler gemacht hat. Und es hat gedauert, bis sich diese Person wieder beruhigt hat. Weil plötzlich ihre Identität, ihr Bild von sich selber so in Frage gestellt wurde, dass sie gesagt hat, okay, da kann ich gerade nicht mit umgehen. Und Jesus macht genau das, dass er das, was wir als Selbstbild von uns haben, in Frage stellt und uns ein Selbstbild gibt, eine Identität gibt, die unabhängig von uns ist, sondern abhängig von ihm ist, von seiner Liebe. Davon, dass er dir sagt, du bist meine Tochter. Du bist mein Sohn. Und deshalb macht Jesus diese Pause. Deshalb setzt Jesus das Leben von dem Mädchen aufs Spiel, um dieser Frau das zu sagen. Und Jesus hat ganz viel aufs Spiel gesetzt, um es dir zu sagen. Das feiern wir in Ostern. Karfreitag, Ostern, da stirbt jemand und wird von den Toten auferweckt, damit du adoptiert wirst. Als Kinder, als Söhne und Töchter von Jesus. Und das ist das, was diese Geschichte auf der einen Seite deutlich macht. Jesus enttäuscht unsere Erwartungen. Aber nicht einfach nur so, sondern weil er ein tieferes Anliegen hat, ein tieferes Ziel hat. Das hört sich vielleicht blöd an, aber Jesus geht es nicht nur darum, deine Gesundheit zu reparieren, wie bei der Frau hier. Jesus geht es auch nicht darum, all deine Probleme zu lösen. Sondern Jesus geht es im tiefsten darum, deine Beziehung zu Gott wieder klar zu machen, dich zu adoptieren als Sohn oder Tochter. Und dann lässt Jesus dich auch in all dem, was da ist, nicht im Stich. Und deshalb noch kurz zum Ende von dieser Geschichte. Nachdem das alles geklärt ist mit der Frau, geht Jesus mit den Eltern und drei von seinen Jüngern zu der Tochter des Jairus, die tot ist. Totenklage ist da, da ist viel los. Im Orient kennst du vielleicht, da wird laut geklagt, da wird laut geschrien, da wird laut geweint. Und diese Person, diese Menschen, Jesus und die Eltern und die drei Jünger kommen in das Zimmer von diesem Kind. Und was macht Jesus? Jesus fasst sie an, nimmt ihre Hände und sagt, Talita kum, Mädchen, steh auf. Das ist die deutsche Übersetzung. Aber Markus hat das bewusst auch mit diesen aramäischen Worten Talita kum aufgeschrieben, weil es etwas deutlich macht. Das ist kein Zauberspruch, den Jesus sagt. Sonst könnte ich das nächste Mal, wenn wieder eine Reanimation erfolglos war, hingehen und sagen, hey, Talita kum, Mädchen, steh auf, wird nicht funktionieren, weil ich nicht Jesus bin. Aber diese Worte Talita kum ist eigentlich das, was Eltern ihren Kindern gesagt haben, wenn sie sie geweckt haben. Am Deutschen kann man es gut übersetzen mit den Worten, Schatz, es ist Zeit aufzustehen. Das war ein ganz normaler Satz, den Jesus da gesagt hat. Kein Zauberspruch, keine Magie, einfach nur seine Anwesenheit. Und dieser einfache Satz, Schatz, es ist Zeit aufzustehen, haben diesem Mädchen das Leben geschenkt. Das Mädchen, das genauso alt war, wie die blutflüssige Frau gelitten hat. 12 Jahre. Und für mich macht das so großartig deutlich, dass Jesus vor keiner Situation in unserem Leben kapituliert. Egal, ob es um Krankheit geht oder um den Endgegner, den Tod. Jesus kapituliert vor niemandem. Das heißt nicht, dass jeder auferstehen wird und dass Jesus jeden auferweckt. Jesus hat auch nicht jeden geheilt. Von Jesus werden ungefähr 40 Heilungen berichtet. Und da gibt es auch so ein paar, wo dann steht, da hat viele geheilt. Aber das waren Tausende, die Jesus begegnet sind. Und er hat nicht alle gesund gemacht. Genauso macht Jesus auch Gott auch heute nicht alle gesund. Manche ja, manche nein. Warum? Ich habe keine Ahnung. Ich kann es dir nicht sagen, er kann es dir sagen. Vielleicht sagt er es dir, wenn du in der Situation bist. Aber wenn Jesus den Endgegner unseres Lebens, den Tod, besiegt mit einem einfachen, hey komm Schatz, es ist Zeit aufzustehen, dann wird Jesus jedes Problem in unserem Leben angehen können. Und mit Jesus an der Hand werden wir jedem Problem in unserem Leben begegnen können. Egal, worum es geht. Und ich wünsche dir von Herzen, dass du diese Identität von Jesus erlebst. Du Sohn, du meine Tochter. Und dann, auch wenn du deinen letzten Atemzug getan hast, denn das macht jeder von uns. Jeder von uns wird eines Tages die Augen zumachen und seinen letzten Atemzug tun. Und dann wünsche ich dir von Herzen, dass du erlebst, dass Jesus dir dann sagt, komm Schatz, es ist Zeit aufzustehen. Und du erlebst, wie Gott dich auferweckt von den Toten und du in Gottes neuer Welt auferstehen wirst. Das wünsche ich dir. Denn das ist das große Ziel von Jesus, dir Identität zu geben und eine Hoffnung, die nicht beim Endgegner Schluss macht, sondern über den Tod hinausgeht. Ich spreche noch ein Gebet. Vater, Sohn, Heiliger Geist, ich danke dir für dieses Erleben und für diese Geschichte. Ich danke dir, dass du alles in deiner Hand hältst. Und ich bitte dich darum, dass du jedem Einzelnen von uns da begegnest. In der Situation, in dem, was uns gerade herausfordert, in dem, was unsere Identität in Frage stellt. Und jedem Einzelnen von uns begegnest, so wie du dieser Frau begegnet bist. Und Söhne und Töchter nennst, weil du unser Gott bist. Weil du uns adoptiert hast und weil wir das annehmen dürfen und für uns wirksam lassen dürfen. Ich danke dir dafür, Herr. Und ich bitte dich darum, dass du uns immer mehr davon erleben lässt, dass wir deine Söhne und deine Töchter sind. Danke dir, Herr. Amen.